Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Heute Abend mit Geschichte, die im Hier und Jetzt passiert. Die Franzosen, meine Lieben, unsere Nachbarn im Westen, die wählen nämlich heute, ihr wisst Bescheid. In Stichwahlen geht es um einen neuen Präsidenten, Emmanuel Macron, oder eine neue Präsidentin, Marine Le Pen. Und mit diesen zwei Kandidaten ist die Wahl wahrscheinlich jetzt schon eines, nämlich historisch. Wir bleiben für euch dran, was die Ergebnisse angeht. Offizielle Zahlen gibt es am Ende der Stunde. Vorher schauen wir uns aber nochmal an, wie Frankreich in die Lage gekommen ist, in der es heute steckt. Schön, dass ihr dabei seid in dieser vielleicht historischen Eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Und wir fangen selbstverständlich da an, wo die Musik gespielt wird, nämlich in Paris bei unserem Korrespondenten Jürgen König. Hi Jürgen.
Hallo Markus.
Fällst du eigentlich meine kleine Dramanummer von eben, dass diese Wahl eine historische Wahl ist, oder drehen wir den Regler da zu weit auf?
Also ich gebe mir ja immer Mühe, Superlative zu vermeiden, auch solche Begriffe wie historisch und so weiter. Ja, das wird einfach zu oft benutzt, ja. Inflationär und so weiter. Aber hier sage ich, ja, das ist eine historische Wahl. Denn hier stehen sich zwei absolut gegensätzliche Kandidaten gegenüber. Marine Le Pen will Frankreich aus der EU, aus der gemeinsamen Währung auch hinausführen. Macron möchte Frankreich sozusagen stärker in die Europäische Union hineinführen, will dieses ganze politische Konstrukt Europa zu neuer Größe, zu mehr Akzeptanz in der Bevölkerung führen. Also vom Ausgang dieser Wahl hängt tatsächlich vielleicht nicht die gesamte Zukunft Europas ab, aber doch die grundsätzliche Richtung, die Europa in den kommenden Jahren einschlagen wird. Und auch die Zukunft Frankreichs nebenbei bemerkt. Ein Austritt aus dem Euro zum Beispiel würde eine Kapitalflucht hervorrufen, die dramatische Folgen für Frankreichs Banken haben würde. Also all dies macht den Ausdruck historisch schon zu einem angemessenen. Übrigens auch gibt es Anekdotisches noch. Ja. Macron wäre mit 39 Jahren der jüngste Präsident, den Frankreich je hatte, und Marine Le Pen wäre die erste Frau an der Spitze Frankreichs.
Also auch das, also beides da historisch.
Ja, mhm. So ist es.
Jetzt hast du gerade schon mögliche Folgen einer Präsidentschaft Le Pen erwähnt. Die sind vielleicht auch der Grund dafür, dass nach allen Umfragen bisher Macron doch relativ deutlich zu führen scheint. Zuvor war das ja aber alles echt ein richtiger Thriller, ne? Wenn man überlegt, wer da an Kandidaten bisher
absolut
alles über Bord gegangen ist. Ist es eine der spannendsten Wahlen, an die du dich überhaupt erinnern kannst?
Es ist eine absolut einzigartige Wahl, mit keiner vorangegangenen in dieser fünften Republik zu vergleichen. Diese ganzen letzten Monate hatten wirklich etwas, ja, Atemberaubendes. Denn du hast es schon angesprochen, die ganzen Politikgrößen wurden alle aufs Altenteil geschickt. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Hollande. Das waren ja jahrzehntelang konstante Größen der französischen Politik. Und plötzlich sind sie innerhalb weniger Wochen alle weg. Manuel Valls, der frühere Premierminister, ist nicht mehr dabei. Der ja nun wirklich dramatisch zu nennende Aufstieg und Fall des François Fillon. Die beiden traditionellen Parteien, Sozialisten wie Konservative, sind nicht zusammengebrochen, aber doch teilweise, ja, sagen wir mal, in sich zusammengesunken. Es ist keiner ihrer Vertreter in der Stichwahl dabei. Auch das gab es noch nie. Da sind wir schon wieder beim Historischen. In der Stichwahl stattdessen ein unabhängiger Kandidat und Marine Le Pen von der extremen Rechten. Also diese Gesamtkonstellation ist einzigartig in der Geschichte der französischen Präsidentschaftswahlen. Und übrigens auch das Fernsehduell von Marine Le Pen und Emmanuel Macron hatte einen Grad an Heftigkeit, wie ihn die Franzosen bisher noch nicht erlebt haben.
Ja, wo du es gerade ansprichst, das war das etwas dreckige Vorspiel zu diesem Stichtag heute. Ich fand, es war eine echt bloße, habe ich heute schon mal erwähnt, dass, oder so ausgedrückt, Jürgen, eine bloße Ankotzerei der beiden Kandidaten.
Yeah.
Kannst du dich da an einen Wahlkampf erinnern, der schon mal so unsportlich war?
Ja, das kann man immer, kurz geantwortet, nein, kann ich mich nicht erinnern. Ja, weil alle diese Wahlkämpfe waren immer von Skandalen und Skandälchen und unglaublichen Animositäten begleitet. Und die wurden auch teilweise mit Mitteln, die deutlich unter der Gürtellinie liegen, ausgetragen. Also es gab schon früher auch Schlammschlachten, es gab auch dreckige Teile von Wahlkämpfen. Aber dieses Gesamtszenario, und wir haben jetzt nur den ganzen Fall François Fillon, habe ich nur einmal erwähnt, aber diese ganzen ewigen neuen Enthüllungen über Canard Enchaîné, und dann hat er was dazu gesagt, aber auch nicht viel. Also
diese Diskussion um seine Familie, die mitverdient hat, ne, quasi.
So ist es. Ja, angeblich. Ist ja noch
angeblich
nicht entschieden.
Genau.
Im Zweifel, also es muss die Unschuldsvermutung gelten. Aber das war natürlich auch ein unglaublicher Aufreger. Also nein, ich kann mich an dergleichen nicht erinnern.
Abgesehen davon, Jürgen, das jetzt erstmal noch als letztes. Vorerst haben wir heute Mittag ja schon mal über die Wahlbeteiligung jetzt bei den Wahlen gesprochen. Da sah es ganz gut aus. Inzwischen erfahren wir aber, dass die deutlich geringer ist als beim letzten Mal. Was ist Stand der Dinge?
Also um 17 Uhr, es waren immer um 12 und um 17 Uhr Daten erhoben, da lag sie bei 65,3%. Zum Vergleich, beim zweiten Durchgang der Präsidentschaftswahl von 2012 lag sie zu diesem Zeitpunkt 17 Uhr bei 71,96%, also deutlich niedriger als 2002. Insgesamt erwartet man jetzt, dass die Wahlbeteiligung um 20 Uhr, also wenn die letzten Wahllokale schließen werden, bei 74% liegen wird. Das ist deutlich geringer als beim letzten Mal. 2012 waren es insgesamt 80,35% aller Stimmberechtigten Wähler, die sich beteiligten. Das wären also 5,5% weniger. Aber hier gibt es auch Kommentatoren, die sagen, es hätte noch sehr viel schlimmer kommen können, noch sehr viel dramatischer werden können. Mit 74%, sagt man allenthalben, spricht wenig dafür, dass Marine Le Pen zur Präsidentin gewählt werden wird, sondern dass der Sieger Emmanuel Macron heißen wird.
Merci, Jürgen. Wir hören uns später wieder, kurz vor 8, kurz vor den offiziellen Ergebnissen.
Dann wird's spannend.
Genau. A tout à l'heure, bis später.
A tout à l'heure.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Hey, ihr hört Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Und vielleicht kriegt ihr langsam Schweißausbrüche, weil ihr euch denkt, hä, wo ist denn Olle Matthias? Der ist noch gar nicht aufgetaucht. Keine Sorge, hier ist er.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Bonsoir, Matthias.
Hallo, hallo.
Wir haben uns verabredet, mal einigen kleinen Fragen rund um diese fünfte französische Republik nachzugehen. Zum Beispiel, warum ist es eigentlich die fünfte Republik?
Tja, mein Lieber, das ist eine gute Frage, aber die ist auch total einfach zu beantworten, weil die vier Vorgängerrepubliken im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte sind.
Na klar.
Da wir hier bei einer Stunde History sind, habe ich mich mal aufgemacht und die ersten vier so ein bisschen Revue passieren lassen. Die erste Republik wurde also ausgerufen am 21. September 1792. Kurz davor war die berühmte Kanonade von Valmy vorbeigegangen. Bei dieser Kanonade hat ein französisches Heer gegen die Truppen des Königs von Preußen und des Herzogs von Braunschweig gewonnen. Und damit waren die Errungenschaften der Französischen Revolution gerettet. Und damit war auch klar, wir machen jetzt etwas völlig Neues und gründen die erste französische Republik mit der sogenannten Konsulatsverfassung, also dem Staatsstreich Napoleons. Der fand statt am 9. November 1799. Das war der berühmte 18. Brumaire des französischen Revolutionskalenders. An diesem Tag also endete die erste Republik. Formell wurde sie dann beerdigt mit der Kaiserkrönung Napoleons 1804.
Okay, das heißt, Napoleon beendete die erste Republik. Was kam danach?
Die Monarchie, wie man sich gut vorstellen kann, nämlich von Napoleon selber. Dann folgten zwei Königreiche und 1848 wurde die Zweite Republik ausgerufen und zwar wiederum nach tatsächlich streng revolutionären Zeiten. Es gab einen Aufstand im Juni 1848 in Paris, vor allem Barrikadenkämpfe, Steine flogen durch die Luft, es war richtig was los. Und der Erste, der nach dieser Revolution ausgerufen wurde, war Louis Napoleon Bonaparte. Das war der Neffe von dem großen Napoleon. Der wurde dann zum Präsidenten gemacht. Aber dieser später Napoleon III. Genannte hatte etwas ganz anderes im Kopf, nämlich einen ziemlich bösen Plan. Er wollte diese schöne Republik sofort wieder abschaffen und sich selbst zum Kaiser machen.
Hat er ja auch so durchgezogen.
Wie das in seiner Familie so üblich war. Und das hat er dann 1852, also vier Jahre später, auch gemacht. Bis 1870 blieb er dann Kaiser in Frankreich und nach der Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg 1871 und den darauffolgenden Unruhen in Frankreich folgte dann die Dritte Republik und die galt bis 1940.
Also 1940 mitten rein die Dritte Republik bis in den Zweiten Weltkrieg. Wie ist sie denn dann zugrunde gegangen?
Naja, Frankreich hat das Schicksal vieler anderer europäischer Staaten zu der Zeit auch erlitten, nämlich gegen Deutschland den Krieg verloren. Deutschland teilte das Land auf in zwei Teile. Der größere Teil wurde unter deutsche Verwaltung gestellt, da hatten die Franzosen überhaupt nichts zu sagen und der andere war das sogenannte Vichy-Regime, also der Rest Frankreichs eher im Süden gelegen und wurde angeführt von Philippe Pétain, einem General des Ersten Weltkrieges schon. Und benannt war es im Übrigen nach der Stadt, in der die Nationalversammlung dieses kleinen Teils Frankreich tagte. Das war natürlich keine Republik und war im Grunde genommen auch ein abhängiger Teil der Deutschen. Offiziell jedenfalls wird der 11. Juli 1940 dann eben als das Ende der Dritten Republik angegeben. Und damit war eine Zeit lang sozusagen keine Staatsform da, nämlich eine Besatzung durch Deutsche.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erleben wir dann aber noch eine vierte und eine fünfte Republik. Also ja. Warum gleich gleich zwei und nicht einfach eine.
Ja, also nach dem Krieg wurde dann tatsächlich die vierte ausgerufen und da ging es dann, kann man sich ja vorstellen, 1947, 48 und so weiter, in den 50er Jahren gab es in Europa viel drunter und drüber, weil eben die Folgen dieses Krieges da waren. Es kam dazu, dass die Französische Republik eben durch 20 Ministerpräsidenten in 11 Jahren schon relativ instabil war. Dann kam dazu, haben wir auch schon mal in eine Stunde History darüber berichtet, der Algerienkrieg, der das Land tatsächlich massiv erschüttert hat und fast in die Regierungsunfähigkeit trieb. Und es konnten teilweise keine Nachfolger für zurückgetretene Ministerpräsidenten gewählt werden, weil es eben keine Mehrheiten gab. Und als dann in Algerien die Sache zu kippen drohte und ein Wohlfahrtsausschuss, ein sogenannter, in die Führung ging unter der Fuchtel eines Generals, meldete sich ein alter Bekannter zurück, der hier auch in Deutschland dann anschließend sehr bekannt wurde, nämlich Charles de Gaulle. Charles de Gaulle war General des Zweiten Weltkrieges und hat sozusagen dafür gesorgt, dass französische Soldaten eben auch an der Seite der Alliierten gegen die Deutschen kämpften. Und er bot sich also ganz generös an, angesichts dieser wahnsinnigen Staatskrise sozusagen die Macht zu übernehmen, wenn man das so sagen darf. Die Nationalversammlung stimmte dem zu, ließ eine neue Verfassung ausarbeiten und die wurde am 28. September 1958 in einer Volksabstimmung angenommen. Und damit war die Vierte Republik Geschichte und es lebe die Fünfte Republik, die es bis heute noch gibt.
Die Fünfte Republik, also begonnen von Charles de Gaulle, und diese Fünfte Republik, die wählt heute einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Eine fünfte französische Republik, die heute aber doch sehr gespalten ist, wie das so schön heißt. Und zwar nicht nur politisch an der Wahlurne mit einem Blick auf die Prognosen heute und bisher, sondern auch sozial. Savoir vivre, sagt man in Frankreich. Da weiß man, wie sich's lebt. Aber gilt das auch wirklich für jeden Franzosen? Deutschlandfunk Nova, hey, mit Markus Dichmann, und ich habe an der Stelle mal eben noch kurz einen Filmtipp für euch, nämlich Dipan. Das ist ein Hammerfilm aus Frankreich, 2015 rausgekommen, hier bei uns leider aber nicht so sehr bekannt, weil nicht in so vielen Kinos gezeigt, obwohl eigentlich Sieger der Goldenen Palme in Cannes. Worum geht's? Es geht um das Leben in den französischen Banlieues. Ihr wisst, was gemeint ist, die großen Hochhaus-Vorstadtsiedlungen rund um Paris, aber auch rund um die anderen großen französischen Metropolen. 2005, da hat es in vielen Banlieues im ganzen Land fürchterlich geknallt, brennende Autos, Straßenschlachten, und die Banlieues wurden auch außerhalb von Frankreich bekannt, naja, als eine Art Symbol für die soziale Ungerechtigkeit im Land. Bei mir im Studio ist jetzt Reporterin, deutsch-französische Journalistin, arbeitet für die Deutsche Welle, Constanze Fischer. Hallo Constanze.
Hallo Markus.
Dieser Film war, wie ich finde, so ein kurzes Schlaglicht auf die Banlieues, von denen wir aber, wenn ich ehrlich bin, sonst kaum noch was hören. Wie hat sich die Situation da geändert oder ist sie gleich geblieben seit 2005?
Ich würde sagen, die ist fast gleich geblieben. Es gab auch im Februar 2017, also vor ein paar Monaten erst, wieder ein paar Krawallen nicht weit von Paris. Und es hatten ähnliche Gründe wie in 2005. Also es war wieder das Thema mit Gewalt und Polizisten und Rassismus. Ich würde sagen, das hat sich jetzt nicht wirklich verbessert.
Okay. Wir quatschen ja hier heute noch mal eine Stunde History lang über Frankreich, weil die Franzosen eben heute wählen in der zweiten Runde. Stichwahlen Präsident oder Präsidentin, Macron oder Le Pen. Hat sich eigentlich eines der politischen Lager um diese Wählerschaft, um die Menschen in den Banlieues bemüht?
Viele sagen, dass es nicht genug angesprochen worden ist während der Wahlkampagne, dass die Kandidaten andere Sorgen hatten. Und das verstärkt natürlich auch das Gefühl in den Banlieues, dass die Politik sich nicht genug um das Thema kümmert und dass die Jugendlichen da sich ein bisschen vernachlässigt fühlen von der Politik.
Fakt ist, ein Großteil der Bewohner der Banlieues sind auch Nichtwähler, soweit ich weiß.
Sind Nichtwähler, weil viele keinen französischen Pass haben. Aber in der Tat wählen viele, die aus den Banlieues kommen, wählen nicht für die Präsidentschaft.
Und die, die wählen, hast du da eine Idee, wen sie dann wählen?
Genau, wenn sie überhaupt wählen, weil viele glauben einfach auch nicht mehr so richtig an die Politik und glauben nicht, dass die Sachen sich ändern werden mit einem neuen Präsident oder einer neuen Präsidentin. Und viele sehen in Emmanuel Macron ein Beispiel für Erfolg, weil er jung ist, er ist ja noch nicht mal 40, er hat eine steile Karriere gemacht und ein paar Jugendliche von den Banlieues sehen in ihm so ein Vorbild, okay, man kann das schaffen. Andere denken, er wird es nicht packen und er ist sowieso für die Elite, aber uns wird er vergessen. Und die könnten sich vielleicht sogar überlegen, für Marine Le Pen zu wählen.
Das klingt so ein bisschen wie die Logik hinter Trump manchmal.
Genau.
Hat denn aber irgendeiner der Kandidaten das noch zu den Banlieues, ein stichhaltiges Konzept, wie man das Leben in den Banlieues wirklich verbessern könnte?
Macron will auf jeden Fall mehr für oder gegen Arbeitslosigkeit machen, die ja sehr hoch in diesem Viertel ist. Und er will die Unternehmen zum Beispiel, die Leute aus den Banlieues engagieren, will er finanziell unterstützen. Er will zum Beispiel auch in den Schulen die Klassen kleiner machen. Marine Le Pen will eher mehr Polizisten in den Banlieues, damit der Staat wieder so sein Sagen hat und die Leute sich da sicher fühlen. Und für sie ist es auf jeden Fall auch ein Problem in den Banlieues, dass zu viele Migranten da sind.
Das ist schon paradox. Wir Deutschen, wir hadern ja total mit der Agenda 2010. Ne? Die große Arbeitsmarktreform unter Gerhard Schröder war das. Da wurde die Arbeitslosenhilfe abgeschafft, das Arbeitslosengeld gekürzt, da wurde der Kündigungsschutz gelockert, da wurden Leistungen der Krankenkassen gestrichen, zum Beispiel auch die Leiharbeit gesetzlich von der Leine gelassen und. Sollte Deutschland alles wettbewerbsfähiger machen, hieß es. Hat hierzulande aber viele Menschen einfach stinksauer gemacht, weil sie durch die Agenda plötzlich in prekärer Lage waren. Wir also am Hadern mit der Nummer. Nach außen raten wir aber gerne immer allen, hey, macht das doch auch mal so eine Agenda. Gerade ihr Franzosen, unser Thema heute in der 1 Stunde History. Ihr könntet euren Arbeitsmarkt doch mal richtig umkrempeln. Reporterin Constanze Fischer ist noch bei mir im Studio. Constanze, also auf der einen Seite stimmt das ja irgendwie schon, ne? Also die Franzosen haben ja irgendwie so einen dicken Reformstau, wie man immer so schön sagt, angehäuft.
Ja, das stimmt zum Teil, würde ich sagen. Ich glaube, die Medien oder der Blick, was man im Ausland über Frankreich wirft, ist zum Teil vielleicht ein bisschen hart. Also das stimmt schon, dass die Franzosen oder das Frankreich seit Jahrzehnten so angesehen wird, dass sie keine Reformen vorantreiben, dass die Leute immer auf die Straße gehen, demonstrieren, streiken und so weiter.
Bei jeder Kleinigkeit.
Genau, bei jeder Kleinigkeit. Das stimmt auch. Tatsache ist, wenn man zum Beispiel jetzt die 5 Jahre von François Hollande anguckt, er ist jetzt sehr, sehr, sehr unpopulär, aber er hat trotzdem auch ein paar Reformen vorangebracht. Man hat die vielleicht nicht immer gut gefunden, aber ich denke vor allem an der Arbeitsreform, die nach monatelangem Kampf doch dann durchgesetzt worden ist. Und Emmanuel Macron zum Beispiel hat auch schon gesagt, dass er das intensivieren möchte. Ich glaube, das größte Problem ist eigentlich die Kommunikation oder die Kommunikation zwischen Regierung, Politik und die Bevölkerung.
Jetzt hast du es aber schon angesprochen, Macron gilt so ein bisschen als derjenige, der eine Agenda 2010 für Frankreich durchziehen könnte. Glaubst du das, er würde das machen?
Ja, schwierig zu sagen. Viele sagen, dass er ja auch so jung und unerfahren ist, dass er wahrscheinlich nicht die genügende Autorität hat dafür. Er hat auch schon gesagt, ich halte an meinem Plan und ich will jetzt nicht für die ganz linken Wähler von Jean-Luc Mélenchon Kompromisse machen, sondern ich ziehe das durch.
Jetzt gibt es in Frankreich aber auch Leute wie zum Beispiel den Schriftsteller Didier Eribon, die sagen, ich wähle dieses Mal gar nicht, weil wenn ich jetzt Macron wähle und der zieht so eine französische Agenda 2010 durch, dann verprellt er erst recht die Armen und die Abgehängten im Land, ne, die jetzt schon von der Sozialhilfe leben. Und dann ist ganz sicher, dann wird Le Pen 2022 gewinnen. Was hältst du von dieser These?
Dieser Vergleich mit Agenda 2010 ist auch schwierig, weil die Lage in Frankreich heute ist auch nicht vergleichbar mit der Lage in Deutschland. Die Wirtschaftslage ist nicht die gleiche, die Strukturen in Frankreich sind nicht die gleichen. Ich glaube, Emmanuel Macron, wenn er seine Reformen durchzieht, das muss er auch sowieso in Absprache mit Europa, mit der EU machen. Oder wenn die Franzosen, die sowieso nicht von der Globalisierung jetzt profitieren und so, sich wieder nicht angesprochen fühlen, dass es zugunsten von Marine Le Pen in ein paar Jahren wieder fallen könnte. Das kann gut sein, ja.
Jetzt, wo wir sie schon angesprochen haben, das noch zum Schluss. Macron steht für sowas vielleicht wie eine Agenda 2010. Hat denn aber Marine Le Pen irgendeinen Wirtschaftsmasterplan im Hinterkopf?
Ja, ihr Plan ist auf jeden Fall, Frankreich zu schützen. Franzosen sollen auf jeden Fall bevorzugt werden in der Jobsuche, in der Wohnungssuche. Sie will die französischen Unternehmen wieder stark machen und wettbewerbsfähig, aber indem sie Frankreich halt schützt von der Außenwelt. Und dazu gehört auch die Debatte um die Europäische Union, weil sie will die Souveränität Frankreichs wieder gewinnen, also dass Frankreich selber entscheiden kann, was sie mit ihrem Geld macht. Und sie sagt, dass die EU einfach Frankreich nicht genug geschützt hat.
Constanze Fischer, Reporterin und Frankreich-Kennerin bei uns in Deutschlandfunk Nova. Danke dir, Constanze.
Bitte.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Reformstau um Banlieues, die haben wir eben hier besprochen in der Einstunde History Deutschlandfunk Nova. Und irgendwer hat diesen Mist ja auch verbrochen. Die Franzosen, die wählen heute ihren Präsidenten für die nächsten 5 Jahre. Aber Matthias, wer waren denn die, die es vorher verbrochen haben? Wer waren denn die Präsidenten vor François Hollande, der ja aktuell noch im Amt ist?
Also die Präsidenten der 5. Republik. Davon genau. Nehmen wir jetzt auch. Den ersten haben wir vorhin schon genannt. Das war nämlich der berühmte Charles de Gaulle. Und den zeichnet eben aus, dass er ein extrem gutes Verhältnis zu Konrad Adenauer hatte. Konrad Adenauer war damals deutscher Bundeskanzler, ein alter Mann, weit in den 80ern. Und die beiden verstanden sich super gut und haben einen, ich sag mal, einen Schub in die deutsch-französischen Beziehungen gebracht, den man bis heute eigentlich merken kann. Charles de Gaulle war für die Franzosen natürlich auch deshalb von großer Bedeutung, weil er eben diesen Algerienkrieg mit dem Vertrag von Evian beendete. Er besorgte dafür, dass die Franzosen sich atomar bewaffneten und alleine deshalb, schon wegen dieser beiden Punkte, war er ein extrem wichtiger Präsident in der Geschichte Frankreichs. Und ihm folgte Georges Pompidou, der vor allem wegen einer Entscheidung wichtig war, die uns heute wieder auf die Füße fällt. Er war nämlich derjenige französische Präsident, der den Widerstand aufgegeben hat gegen den Beitritt der Briten in die damalige Europäische Gemeinschaft.
Sehr schön.
Charles de Gaulle war immer dagegen, Georges Pompidou war dafür, er machte den Weg frei und den Senat haben wir heute.
So, jetzt kommt dann danach der Mann, der mir alles mein Französisch abverlangt, nämlich Valéry Giscard d'Estaing.
Ja, ein Mann, der hat einen wunderbaren Namen, er sah immer sehr edel gekleidet aus, hatte wunderbares Benehmen, sprach ein wunderbares Französisch, tut er heute auch noch. Und ihm gegenüber in Bonn, damals Hauptstadt der Bundesrepublik Westnur, war Helmut Schmidt.
Und die beiden waren Kumpel, ne?
Die waren richtig dicke. Ja. Helmut Schmidt, Sozialdemokrat, Valéry Giscard d'Estaing, ein Konservativer und die beiden waren wirklich kongenial. Sie forcierten tatsächlich den Prozess der europäischen Einigung und sie waren also bis zum Tod von Helmut Schmidt. Die zwei haben sich, also ich weiß nicht, dreimal die Woche angerufen und miteinander geschwätzt. Also die waren wirklich richtige Freunde. Mhm. Und 1981 kam es dann zu einem kleinen Bruch, weil dann zum ersten Mal ein Sozialist das Amt des französischen Präsidenten einnahm, nämlich François Mitterrand. Er hatte so ähnlich wie Giscard d'Estaing auch einen Ruf, ein Edelsozialist, kann man vielleicht sagen, zu sein. Ja. Er aß sehr gerne, sehr gut. Er trank immer nur beste Weine und erstaunlicherweise hat auch er ein sehr gutes Verhältnis zum deutschen Bundeskanzler. Das war dann mittlerweile Helmut Kohl. Also da war auf der einen Seite der Sozialist, auf der anderen Seite der Konservative. Und auch die beiden haben sich tatsächlich sehr gut verstanden. Wir erinnern uns vielleicht an das Bild vor den Toten von Verdun, der Schlacht von Verdun, halten die beiden Händchen sozusagen als Symbol dafür, dass eben Deutsche und Franzosen fortan gemeinsam und nicht mehr gegeneinander gehen.
Dann aber 1989, als die Deutschen ihre Einheit wollten, ja, und es mit der DDR zu Ende ging, da wurde dann plötzlich doch wieder ein bisschen gefremdet zwischen beiden Staaten.
Ja, das war tatsächlich auch eine krisenhafte Situation, weil sowohl in Paris als auch in London, also bei François Mitterrand und bei Maggie Thatcher, die damals britische Premierministerin war, bestand die Sorge, dass die Deutschen in der Mitte Europas einmal wieder so ein gewaltiger Klotz werden und eine unglaubliche Wirtschaftsmacht entwickeln würden und möglicherweise die anderen alle in die Ecke drängen würden. Das wurde dann noch so ein bisschen befördert durch eine Rede von Helmut Kohl vor dem Deutschen Bundestag, die sogenannte 10-Punkte-Rede, von denen er die anderen nicht vorher informiert hat. Und in Paris wurde getobt, in Moskau wurde getobt, in London wurde getobt und es bildete sich so eine kleine antideutsche Allianz, die so weit ging, dass François Mitterrand durchsickern ließ, er wolle der DDR eine Bestandsgarantie aussprechen. Und das hätte die deutsche Einheit sicherlich um einige Jahre verzögert. Und das wurde nur dadurch so ein bisschen weggewischt, dass Helmut Kohl, wie ich finde, seine beste Rede gehalten hat, nämlich im Dezember, kurz vor Weihnachten in Dresden, zu Füßen der Ruine der Frauenkirche dort, hat er gesagt, dass die Deutschen diese Einheit nur machen werden, wenn die Nachbarn einverstanden sind und wenn niemand darunter einen Schaden erleidet, wenn wir das alles innerhalb des europäischen Hauses, des berühmten europäischen Hauses machen kann. Dann waren die Differenzen vorbei und beide Seiten, sowohl London als auch Paris, ein bisschen mürrisch auf der einen Seite, aber dennoch stimmten sie zu.
Dann noch ein paar Worte zu dem einen Präsidenten, an den ich mich jetzt auch aus meiner Kindheit erinnern kann. Das war der erste, den ich auf dem Schirm hatte, Jacques Chirac.
Ja, genau. Das war Mitte der 90er. Damals kam es in Frankreich zu einer Welle von Massenstreiks. Da ging es um die Reform der Sozialversicherungssysteme. Es gab vorgezogene Parlamentswahlen, bei denen Jacques Chirac seine Mehrheit im Parlament verloren hat. Es kam zur Cohabitation, also einer besonderen französischen Spielart, also zur Zusammenarbeit zwischen den Linken und den Konservativen. Und dabei lehnte Jacques Chirac genauso wie dann Gerhard Schröder, der dann in Deutschland Bundeskanzler war, die Beteiligung am Zweiten Irakkrieg ab.
Ganz genau, ja.
Und zog sich genauso wie Schröder den Zorn der amerikanischen Administration zu. Und dem Jacques Chirac folgte dann Nicolas Sarkozy und ihm wiederum François Hollande. Und beide haben so ein bisschen einen schlechten Ruf gehabt, Nicolas Sarkozy, weil er also er war wirklich nicht beliebt im Volk, genauso wie François Hollande. Wahrscheinlich tut man beiden ein bisschen Unrecht, jeweils aus der entsprechenden Brille gesehen, aber es ist halt so und heute geht es halt um den Nachfolger dieser beiden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Und jetzt sind es nur noch ganz wenige Minuten, bevor das höchst offizielle Ergebnis mal ausgespuckt werden darf. In Frankreich steht es nämlich unter Strafe, vor 20 Uhr irgendwas an Zahlen rauszugeben und damit gegebenenfalls den Wahlverlauf zu beeinflussen. Und deshalb wird auch Jürgen jetzt noch nichts zum Ergebnis sagen können. Jürgen König, unser Mann in Paris. Nochmal bonsoir, Jürgen.
Bonsoir, Marcus.
Aber, obwohl man zu den Zahlen nichts weiß und nichts sagen darf, vieles deutet denn dann doch auf einen deutlichen Sieg von Emmanuel Macron hin. Lass uns mal kurz durchspielen, was das für Frankreich bedeuten würde. Wo geht die Reise mit ihm hin?
Also die große Herausforderung für Emmanuel Macron wird es sein, wenn er denn gewählt wird, die Franzosen wieder zusammenzubringen. Es ist immer wieder von einer Spaltung Frankreichs die Rede, aber ich finde, dieser Ausdruck trifft es nicht. Es gehen mehrere Risse durch die französische Gesellschaft. Zwei Drittel der Franzosen leben in guten, auch abgesicherten Verhältnissen. Ein Drittel lebt in nicht guten, nicht abgesicherten Verhältnissen und ohne große Aussichten auf Verbesserung der Lage. Die Ordnung von links und rechts wird für viele Franzosen und gerade für die Jüngeren allmählich bedeutungslos. An ihre Stelle treten andere Muster. Also für die offene, für die geschlossene Gesellschaft, für Europa, gegen Europa, für das System, gegen das System und so weiter. Und diese Gegensätze zu überbrücken, dafür ist Macron angetreten. Er will, wie er das nennt, die Lehre des vorherrschenden politischen Systems überwinden und zwar durch eine demokratische Revolution. Und das heißt konkret, er will jedes zweite Ministeramt seiner Regierung mit Bewerbern aus dem Volk, aus der Zivilgesellschaft besetzen und hat auch zugesagt, mindestens die Hälfte der Kandidaten für die Parlamentswahlen, die es im Juni geben wird, mit Nicht-Polit-Profis, sondern mit eben Kandidaten aus der Zivilgesellschaft zu besetzen.
Aber um nochmal so eine Theorie aufzugreifen, die auch in Frankreich manchmal ganz beliebt ist, da gibt es Kritiker, die sagen, Macron, der ist so derart Establishment, der wird so einen Politikstil à la weiter wie bisher pflegen, damit die Leute, dieses Drittel, von dem du sprachst, Jürgen, denen es so schlecht geht, erst recht verprellen und damit wird er zum Wegbereiter Le Pen 2022. Was meinst denn du dazu?
Na also, wenn man sagt, Macron, der kleine Hollande, der Ziese und das Abziehbild von Hollande oder von der Politik, wie es bisher ging, diese Begriffe entstammen der Propagandaabteilung des Front National. Die Linke hatte sich ja gerade so gegen Macron gestellt, weil er heilige Kühe des Sozialismus schlachten will, also marktliberale Reformen, steuerliche Entlastung der Unternehmen, mehr Wettbewerb, Einschränkung bei der 35-Stunden-Woche, Fürsorglichkeit des Staates, zurückfahren und so weiter. Ich meine, von alledem kann bei Hollandes Präsidentschaft keine Rede sein. Es wird grundsätzlich schon einen Bruch mit der Hollande-Politik geben, den Macron allerdings, wie vorhin beschrieben, abfedern muss, eben um die Franzosen wieder zusammenzubringen. Er muss ihn auch sozial abfedern. 10% Arbeitslosigkeit, 9 Millionen Arme in Frankreich. Und natürlich muss er sich um die kümmern. Und das weckt auch bei denen, die Macron wohlgesonnen sind, die Angst, er könne eben den Umbau der Republik nicht konsequent genug betreiben. Aber schon allein, dass der neue Präsident, wenn er es denn wird, keiner der klassischen Parteien angehört, bedeutet nichts weniger. Ich bin absolut sicher, als wirklich die Umwälzung des gesamten politischen Systems in Frankreich. Frankreich steht vor einer völlig neuen Ära der Politik. Man kann von Kulturrevolution sprechen, weil Frankreich ganz viele Schritte vollkommen neu erlernen muss, eben weil nichts mehr so ist, wie es war mit diesem unabhängigen Kandidaten, der nicht mal eine Partei hinter sich hat, sondern nur in Anführungsstrichen Freiwillige aus der Zivilgesellschaft, noch dazu politisch oft völlig unerfahrene Leute.
Aber da ist ja genau die Frage, wie er das denn alles hinkriegen will. Im Juni, in 4 Wochen, da wählen die Franzosen ihre Nationalversammlung. Und der mögliche Präsident Macron hat nicht mal eine Partei, mit der er da antreten kann.
Ja, und diese Parlamentswahlen sind mindestens so wichtig wie die Präsidentschaftswahlen, denn diese französische Verfassung sieht nicht nur den mächtigen Präsidenten, sondern auch eben eine vom Parlament gewählte Regierung vor. Das heißt, der Staatspräsident ernennt die Regierung mitsamt Premierminister und schlägt sie dann dem Parlament zur Wahl vor. Und wenn jetzt die Partei des Staatspräsidenten keine eigene Mehrheit hat, dann muss er unter Umständen mit einem Regierungschef aus den Reihen der Opposition zusammenarbeiten. Mehrere Phasen solcher Kohabitation, wie man das hier nennt, hat es schon gegeben. Macron, wie gesagt, gehört keiner traditionellen Partei an. Er steht an der Spitze seiner zivilgesellschaftlichen Bewegung En Marche. Nun hat die schon hier und da parteiähnliche Strukturen. Und wenn er denn gewählt würde, dann dürfte das auch seiner Organisation weiteren Auftrieb verschaffen. Ob er die Parlamentsmehrheit bekommen wird, ist die große Frage. Macron ist sich seiner Sache sicher. Sollte er sie nicht erreichen, wird er für seine Pläne ständig auf die Zusammenarbeit ja, und auch die Zustimmung von Abgeordneten der Linken wie der Rechten angewiesen sein. Ein Premierminister aus deren Reihen könnte Macrons Reformeifer erst recht ausbremsen. Die große Frage wird sein, was werden die Führer der extremen Parteien, Jean-Luc Mélenchon und Marine Le Pen, tun? Wie werden sie Macron, wenn er denn gewählt wird, das Leben als Präsident schwer machen? Das ist die große Frage, die sich stellt. Und da kann man auch nicht spekulieren. Man muss schauen, wie Macron sich verhalten wird, was für eine Regierung er dem Parlament anbietet. Wird. Und nun muss er aber erstmal ja noch gewählt werden.
Danke dir, Jürgen. Jürgen König, unser Korrespondent in Paris, Deutschlandfunk Nova hier. Und Jürgen, dir noch bon courage für den Rest des Abends.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Wir kommen jetzt auf eins deiner drei Lieblingsthemen zu sprechen, Matthias. Nicht auf den Reichsdeputationshauptschluss und auch nicht auf Willy Brandt, sondern auf Europa.
Die EU vor
die
allem.
Die EU, ganz genau.
Also wir haben heute den dritten Wahltag sozusagen, an dem Rechtspopulisten angetreten sind. Der erste war damals bei der FPÖ, der Kandidat Norbert Hofer, gegen den grünen Kandidaten Alexander Van der Bellen. Es ging um die österreichische Präsidentschaft. Hofer hat verloren. Der zweite Anlauf war von Geert Wilders in den Niederlanden. Er hat nur in Anführungsstrichen 13% bekommen und ist nicht in der Regierung beteiligt. An der Regierung beteiligt, kann also auch nicht so viel Einfluss nehmen. Heute Marine Le Pen, die offenbar wohl verloren hat, genau wissen wir es noch nicht. Und Marine Le Pen hat eben mit Geert Wilders und mit der AfD so die Idee des Europa der Nationen und eben das Ende der EU gehabt.
Das heißt, wir haben jetzt also, wenn es denn Macron werden sollte und nicht Le Pen, immerhin noch eine französische, europäische Perspektive ja. sozusagen in der EU. Mit Le Pen hätte es anders ausgesehen, keine Frage. Allerdings ist es für Macron auch eine Riesenhypothek. Ne? Also es muss ja nun mal auch nochmal Europa angepackt werden und ein bisschen was dran gefeilt werden.
Ja, wir haben ja eben schon gehört, was er innenpolitisch alles ändern möchte. Das wird außenpolitisch, sprich europapolitisch, nicht ganz anders sein. Das wird auch für uns in Deutschland und für die anderen Mitglieder der Europäischen Union nicht so ganz einfach. Er möchte gerne ein Europa, sagte der Schlagwort der Souveränität. Also er befürwortet den Raum von Schengen, die gemeinsame Außengrenze. Die muss aber sehr viel stärker geschützt werden. Und er möchte ein gemeinsames europäisches Asylrecht. Das heißt, da wird er schon in Deutschland auf relative Schwierigkeiten stoßen, weil Asyl ist hier ein Thema, was nicht so ganz einfach ist. Das Zweite, was er will, das wird auch in Deutschland kritisch betrachtet, nämlich ein gemeinsamer Haushalt für die Eurozone zur Finanzierung, wie er sagt, europäischer Investitionen. Und das nur wiederum nicht einfach nur Geld geben und ausgeben, sondern er will es auch noch demokratisch kontrollieren, und zwar durch ein neu zu schaffendes Parlament. Nicht das Europaparlament, was wir schon haben, sondern ein Parlament, das eigentlich nur für die Abgeordneten aus der Eurozone gilt. Das heißt, wir wählen im Grunde genommen ein anderes europäisches Parlament, nämlich nur diejenigen, die halt auch den Euro haben. Und die entscheiden dann darüber, was sozusagen mit dem Geld passiert. Und damit will er sozusagen Investitionen machen. Und das steht konträr gegen die deutsche Konsolidierungspolitik, die ja Wolfgang Schäuble und
Austerität
andere,
heißt es auch so schön.
Ja,
ne?
Sehr stark immer vertreten. Und insofern gibt es da sicherlich, wollte ich mal sagen, Diskussionsbedarf, sage ich mal so. Und das Dritte ist wieder ganz einfach, das werden alle mitmachen. Er möchte gerne europäische Konvente, nennt er das, einberufen. Und die sollen ja Stärkung der europäischen Demokratie hervorrufen. Die sollen Einbeziehen der Leute hervorrufen, die wollen flächendeckende Diskussionen über was wollen wir eigentlich in unserem schönen Europa.
Europäischen Bürgerdialog, könnte
und das,
man sagen.
Ja? Das, ja, also Zivilgesellschaft stärken, auch Parteien durchaus stärken, also einfach demokratische Kontrolle stärken, Demokratie insgesamt stärken, und all das zusammengenommen sieht aus wie ein veritabler Neustart für die EU und für Europa und natürlich auch für die Eurozone. Und ich sage jetzt schon voraus, die nächsten 4 Jahre werden entscheidend sein. Entweder wir machen das und verändern dieses Europa und die EU, oder wir werden in 4 oder 5 Jahren im Prinzip untergehen vom nächsten Ansturm, der dann vermutlich wiederum von rechts und von Populisten kommen wird.
Die französischen Kollegen von TV Cinq Monde zählen runter zu den Ergebnissen. 3, 2, 1, wir schalten mal live rein.
Voici le nouveau président de la République, Marine Le Pen, obtient ce soir, lors de ce second tour, 34,9% voix.
Ein bisschen geraunt und gepfiffen wird da im Hintergrund. Ich übersetze mal schnell, falls ihr nicht ganz französisch fit seid. 65% für Macron, 65,1 genau genommen, 34,9 für Marine Le Pen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Sonntag um 19 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.